Das Kreuz im christlichen Glauben hat eine zentrale Bedeutung, das wissen wir alle. Und wenn man sagt eine zentrale Bedeutung, dann gehen bei manchen gleich die Lichter an, erstens, zweitens, drittens, das war's. Das, die Bedeutung vom Lösegeld, die Bedeutung vom Sühnetod, die Bedeutung vom Schicksalstausch, statt meiner ging Jesus ans Kreuz. Die Bedeutung vom Aufblick auf die eherne Schlange, das sind alles Bilder aus dem Alten Testament. Und man merkt schon, das Kreuz hat mehrere Bedeutungen. Es hat mehrere Bedeutungen und bei uns erfährt es eine ziemliche Engführung im evangelikalen Lager. Und die Engführung besteht darin, Jesus ist für meine Sünden gestorben, Punkt. Es stimmt. Aber die Bedeutungen sind viel umfassender. Und ich werde versuchen, uns heute Abend auf eine kleine Reise mitzunehmen. Da geht es um eine Bedeutung, über die man kaum was hört, aber die ich fast für zentral ansehe. Und die anderen Aspekte sind eher untergeordnet. Die sind alle wichtig. Wenn ich heute darüber nicht rede, bitte denkt nicht, ich würde es rauskippen, sondern es geht um ein fokussiertes Denken und Sehen vom Kreuz auf eine neue, andere Art, die uns vielleicht nicht so bewusst ist. Und das erfordert eine Offenheit. Oft fehlt uns eine Offenheit, wenn wir denken, oh, jetzt driftet jemand ab. So habe ich es noch nie gehört. Schnell zurück zum Alter und das Alte behalten. Ich steige ein mit einer Geschichte. Und die Geschichte handelt von Paul Warfield Tibbets. Paul Warfield Tibbets. Ich muss mir den Namen öfters sagen. Ich weiß nicht, ob der jemand bekannt ist. Wir schreiben das Jahr 1945, und zwar den 6. August, und es ist früh morgens. Paul Warfield Tibbets ist Flieger in der amerikanischen Armee, in der Luftwaffe. Und er hat ein Flugzeug, dem hat er diesen Namen gegeben, Enola Gay. Und das ist der Name seiner Mutter. Also eine enge persönliche Beziehung zu seinem Bomber hat er. Und mit diesem Bomber ist er unterwegs und wird an diesem Morgen ziemlich früh starten für einen besonderen Einsatz, einen ganz besonderen Einsatz. Bevor er losfliegt, ändert er noch den Flugcode. Der hat bisher geheißen Visitor, also Besucher. Und er ändert ihn in Dimples. Und Dimples, im Englischen ins Deutsche übersetzt, heißt so Lachgrübchen, Lachfältchen. Das heißt, es wird ein lächelnder Flug. Ihr seht, wie Paul Warfield Tibbets lächelt an diesem Morgen, an dem er abfliegt. Und dann fliegt er los und er hat einen weiteren Flug vor sich und an Bord hat er eine Bombe, die hat den schönen Namen bekommen, Little Boy. Kleiner Junge, Little Boy. Und Little Boy ist 3 Meter lang und hat einen Durchmesser von rund 70 Zentimeter. Im Vorfeld war man sich nicht sicher, ob diese Bombe überhaupt funktioniert. Es ist die erste Bombe dieser Art. Und so fliegt Paul Warfield Tibbets los und er wirft die Bombe um 9.09 Uhr am 6. August ab. Und die Folge ist diese. Es ist die erste Atombombe, die gezündet wurde und über Hiroshima abgeworfen wurde. Im Zentrum der Detonation hat die Bombe 50 Millionen Grad Celsius. Für mich jenseits von aller Vorstellungsmöglichkeit. Wer im Zentrum dieser Detonation sich befindet, in einem Wimpernschlag, völlig aufgelöst, nicht mal mehr ein Staubkorn ist von diesem Menschen übrig. So sterben in kürzester Zeit 70.000 Menschen. 70.000 Menschen und im späteren Zeitraum insgesamt 140.000 und viele Menschen mit verheerenden Spätfolgen. Eine Katastrophe. Und dann sagt der Kommandant der Präfektur von Hiroshima: Unser Kriegswille darf keinen Tag mehr ruhen. Wir müssen uns immer wieder sagen, dass die totale Vernichtung des Feindes unsere Art von Rache ist. Unser Kriegswille, der darf nicht mehr ruhen. Und in dem Buch, in dem ich es gelesen habe, der beschreibt, dass wer anwesend war, zu wem er es gesagt hat und wer es gehört hat, das waren Menschen mit furchtbaren Verbrennungen, Verstümmelungen, die Opfer von diesem Morgen. Und er sagt, unser Kriegswille darf keinen Tag mehr ruhen. Wir müssen uns immer wieder sagen, dass die totale Vernichtung des Feindes unsere Art von Rache ist. Wenn man das auf sich wirken lässt, dann dreht es einem den Helm oder zieht einem den Stecker. Und das hat mich heute beschäftigt, diese Gedanken. Und das Verrückte an dieser Geschichte ist, dass dieser Paul Warfield Tibbets ein ganz normaler Mensch war. Er war ein Mensch wie Daniel und ich. Er war ein ganz normaler Mensch wie Wolfgang. Marlin, der noch halber Engländer ist. Er war kein Psychopath. Die Menschen, die diese Bombe erfunden haben, waren alles keine Psychopathen. Das waren solide Wissenschaftler. Das waren Menschen, die geforscht haben, die gearbeitet haben, die vielleicht 14, 15, 18 Stunden geforscht haben, um diese Bombe oder den Grundgedanken zu erforschen. Ein paar Tage vor Abwurf der Bombe haben 60 Wissenschaftler eine Petition eingegeben beim amerikanischen Präsidenten, damals bei Truman, und haben gesagt, er dürfte die Bombe nicht zünden. Und die haben gelächelt und haben gesagt, diese Bombe funktioniert ja sowieso nicht. Und dann gab es noch einen religiösen Satz, dass jemand sagte, stimmt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das heißt, Herr, ich glaube, aber ich kann es nicht glauben, und hilf, dass die Bombe funktioniert. Und ich will über Paul Warfield Tibbets und all die Beteiligten nicht den Stab brechen. Überhaupt nicht. Ich will nur sagen, das waren normale Menschen, die ihren Job getan haben, die in den Krieg gezogen sind, die für das Vaterland Bomben geworfen haben. Am Donnerstagabend gestern sind wir drüben gesessen und an unserem Tisch saß eine Mutter von vier Söhnen, vier erwachsenen Söhnen. Und es ging darum, vor was haben wir Angst? Und die sagte, ich habe Angst, dass unsere Söhne vielleicht in den Krieg müssen und sterben. Das ist meine Angst. Für andere ist das normal. Wir ziehen in den Krieg, wir kämpfen. Ganz normale Menschen, die ihre Pflicht tun. Und dann gibt es Menschen, die leiden darunter. Ich habe gelesen, dass von den US-Kriegsveteranen vom Vietnamkrieg, Irakkrieg, Afghanistan und so weiter sich heute noch rund 20 Menschen pro Tag das Leben nehmen. Sind 7.000 in einem Jahr, 10 Jahren 70.000, Region Friedrichshafen, völlige Geistergegend. Aber so sind wir Menschen, wir normale Menschen. Das mag jetzt manche schocken, aber es ist so. Wir vollziehen einen Szenenwechsel. Karfreitag. An was denken wir an diesem Tag? Natürlich, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und wir denken, es waren ein paar Psychopathen, die ihn gekreuzigt haben. Keine Menschen wie mir, so Normaldenkende. Und wir sehen relativ schnell den Unterschied zwischen der Reaktion der Japaner und zwischen dem, wie Jesus das Ganze angegangen ist. Als er verhaftet wurde, war einer seiner Jünger, hat ein Schwert gehabt und hat jemandem der Religionsbehörde das Ohr abgehauen. Und Jesus sagt zu ihm, steck dein Schwert weg. Denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Weißt du nicht, dass ich nur meinen Vater um Hilfe zu bitten brauche und er schickt mir sofort mehr als 12 Legionen Engel? Ich würde so machen und der ganze Spuk hier wäre vorbei. Alle wären weg. Alle. Eine völlig andere Reaktion, als sie der Befehlshaber in Hiroshima zum Ausdruck brachte. Ich könnte, wenn ich wollte. Und die Leute, die ihn verhaftet haben, waren ganz normale Menschen. Auch das waren keine Psychopathen. Es waren normale Menschen, die ihren Job gemacht haben und Befehle ausgeführt haben und gedacht haben, sie tun was Gutes. Ich habe von Eichmann, Adolf Eichmann gelesen, der ja ganzen Holocaust federführend mit war. Der wurde psychologisch untersucht und er wurde als völlig normal eingestuft. Normaler Mensch. Und die, die Jesus verhaftet haben, waren normale Menschen. Und diejenigen, die den Nagel durch seine Handteller oder das Gelenk trieben, es waren normale Menschen, Soldaten von den Römern. Diejenigen, die Jesus verurteilt haben, die Religionsbehörde, es waren Menschen, die nicht nur schlecht gedacht haben, die haben gedacht, wir müssen unser Volk schützen. Und das Ergebnis war, dass sie Jesus gekreuzigt haben. Ich habe es schon da, hier und da erzählt, am Karfreitag, und das war für mich eine Schlüsselerfahrung, muss ich sagen. Wir waren im alten Saal, und wer den alten Saal kennt, gestern haben wir ihn kennengelernt, der hallt wie verrückt. Und wir waren damals in der Jugend mutig und haben die Dinge angepackt und was Verrücktes gemacht. Und dann haben wir einen Kreuzigungsabend veranstaltet. Kreuzigungsabend. Wir haben ein altes Akazienkreuz zusammengebunden, in den Saal gelegt. Und dann sind drei hingekniet, einer am Fußende, einer links und einer rechts vom Querbalken. Und dann haben wir ausgeholt, um die Nägel reinzuschlagen, genau so wie der. Und ich weiß noch, ich knie da, ich war der Erste, der ausgeholt hat und ich halte den Nagel und bevor ich schlage, sage ich noch ein kurzes Gebet und ich sage, Jesus, ich hätte das nicht gemacht, nur damit du das weißt. Also ich wasche meine Hände in Unschuld. Und die Antwort war so intensiv und Jesus sagte, Thomas, wenn du damals gelebt hättest, römischer Soldat gewesen wärst, dort aufgewachsen wärst mit diesen Feindbildern und dem allem, du wärst der Erste gewesen, der draufgeschlagen hätte. Mach dir einfach nichts vor. Ganz normale Menschen. Und ich frage mich, wenn ich das so sage, und das wäre ein erstes zum intensiver Nachdenken, wo tun wir Dinge und rennen irgendwelchen Ideen nach, die ganz normal sind, aber so schräg, dass wir es schon gar nicht mehr merken. Es ist normal, dass Paul Warfield Tibbets als Berufssoldat diese Bombe abgeworfen hat. Das ist normal, aber so schräg, Wahnsinn, dass der Gouverneur von dort Rache schwört, ist normal, aber so schräg macht alles nur schlimmer. Wenn ich darüber nachdenke, dass das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche die Waffen segnet, gleichzeitig das Oberhaupt der ukrainisch-orthodoxen Kirche den Krieg für gut findet, dann ist das wie normal, aber sowas von schräg, dass es nicht mehr anders geht. Wir führen vielleicht unsere Kleinkriege, unsere kleinen Kleinkriege mit dem Nachbarn, mit dem Ehepartner, mit der Partnerin, mit den Kindern und sagen, ich habe das Recht, so zu handeln. Aber in Wirklichkeit ist es so schräg. Aber es ist normal. 95% handeln so. Also ist es normal. Und das hat mich geschockt an dieser Geschichte. Für Paul war das normal. Für die war das normal, normale Menschen. Und nicht eine Handvoll Psychopathen, sondern normale Menschen. Der beliebteste Politiker in Deutschland ist derzeit Pistorius, unser Verteidigungsminister, der laut sagt, wir müssen kriegstüchtig werden. Das ist die einzige Reaktion, die wir kennen auf den Schlamassel, auf das Elend. Und da ist ein Jesus, der sagt, steck dein Schwert weg, denn alle, die zum Schwert greifen, ich hätte die Macht, aber ich nutze sie nicht. Eine völlig andere Perspektive. Das ist das Erste, was wir an Karfreitag lernen dürfen. Nicht alles, was für normal gehalten wird, ist wirklich normal, sondern ist katastrophal für die ganze Menschheit und für mein Leben. Am Kreuz geschieht das Schrecklichste, was je geschehen konnte. Wenn wir es ganz plakativ sagen, ist das, was am Kreuz geschieht, ist Gottes Mord, der König der Juden. Er wurde zu Unrecht verurteilt. Es war ein Spießrutenlauf zwischen Pontius Pilatus hin und her und Herodes und der Religionsbehörde. Und diejenigen, die ihn verurteilt haben, am Ende ist den Schreibern der Bibel ist es wichtig zu sagen, das war die Religionsbehörde, also Juden und Heiden. Beide haben Jesus als Sohn Gottes, den Messias, so heißt es, dies ist der König der Juden, die haben ihn getötet. Streng genommen ist es Gottes Mord. Gott lässt sich von uns Menschen ans Kreuz nageln oder wir nageln Gott ans Kreuz. Wir wollen ihn loshaben. Dieser Jesus passt nicht ins Schema. Der die Macht hätte, Legionen Engel zu rufen und macht's nicht, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Am Kreuz geschieht das Schrecklichste, was je geschehen konnte, Gottes Mord. Und wieder kommt eine Reaktion von Jesus, die ist kaum auszuhalten. Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wir sind wieder bei dem, dass er sagt, was normal scheint. Die haben keine Ahnung, um was es geht. Die haben keine Ahnung. Die wissen wirklich nicht, was sie tun. Keine Ahnung. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass auch wir Christen völlig unbedarft sind. Rumstolpern, leben wie alle leben, ganz normal eben. Und sobald man was hinterfragt, wird es heikel, dann gibt es Streitgespräche. Die schwierigsten Gespräche, die ich habe mit Kollegen und Christen, ist in der Frage des Krieges. Wir sind hier eine Friedenskirche. Ich plädiere nicht für einen naiven Pazifismus, aber Krieg in Frage stellen und sagen, bitte investiert mal 10 Milliarden Euro in Friedensforschung. Was bringt das? Wir sind nur einen Krieg vom Frieden entfernt, denken wir. Wir müssen kriegstüchtig werden. Niemand sagt, wir müssen friedenstüchtig werden. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich denke für mich, das Gebet brauche ich auch. Ich denke ja nur, ich würde wissen. Ich bin vielleicht auch auf dem Holzweg, weil ich an vielen Stellen vielleicht auch zu normal bin. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie ermorden mich, sie ermorden Gott, aber sie haben keine Ahnung, was sie tun. Sie tun halt ihre Pflicht, sie laufen mit. Und es war im Dritten Reich so, man ist halt mitgelaufen. Wenn das getan werden muss, sagt Eichmann, ich habe nur meine Pflicht erfüllt. Und das kann man ihm sogar noch abnehmen. Er hat seine Pflicht erfüllt. Vor ein paar Wochen haben wir über positive Rebellion hier gehört. Sind wir denn noch Rebellen als Christen? Gibt es das noch, dass wir sagen, nein, an dem Punkt verweigern wir uns. Da sind wir Rebellen, da machen wir nicht mit. Das macht nur alles schlimmer. Gibt es das noch? Oder machen wir alles, wie es alle machen, nur noch ein bisschen frommer? Denn wir haben ja Jesus noch dabei. Das ist ja noch ein Vorteil. Der hilft uns, dass das auch noch gut wird, wenn er uns seinen Segen gibt. Oder gibt es Momente, wo wir Kontrastgesellschaft sind, sagen, nein, in diesen Chor stimmen wir nicht mit ein. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich finde das unfassbar, unglaublich. Ich kann mir das nicht mal ansatzweise vorstellen, wenn ich denke, man hängt am Kreuz und dann sagt Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Evangelien erzählen die Kreuzigung fast ausschließlich ohne Deutung. Da ist nichts von Sühnetod und da ist nichts von Schicksalstausch, da ist von all dem nichts. Das sind spätere Interpretationen von Paulus, die ihre Berechtigung haben. Aber die Evangelien, wenn wir das Evangelium lesen, lesen wir einen ganz nüchternen Begriff und sie nagelten ihn ans Kreuz. Und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das Kreuz mit diesem Blickwinkel, und das ist eine brandaktuelle und schon immer aktuelle Interpretation, das Kreuz wird zum Ende aller Vergeltungsmaßnahmen und der Vergeltungsspirale. Das Kreuz macht einen Schnitt. Das Ende aller Vergeltungsmaßnahmen. Die Ungerechtigkeit am Kreuz bleibt unbeantwortet. Es folgen keine Gegenmaßnahmen, sondern Gott liebt weiter. Es ist eigentlich kaum auszuhalten. Keine Gegenmaßnahmen. Gott, der alle Macht hat, Jesus, sie spotten ihn und sagen, steig herunter vom Kreuz, steig herunter vom Kreuz. Beweis doch, dass du Gottes Sohn bist. Die Ungerechtigkeit am Kreuz bleibt unbeantwortet. Es folgen keine Gegenmaßnahmen, sondern Gott liebt weiter. Wir werden am Sonntag davon hören, dass er weiter liebt und dass er kommt und um seine Leute wirbt. Das ist eine Dimension, die in der Erzählung drin steckt. Die Ungerechtigkeit am Kreuz bleibt unbeantwortet. Die einzige Antwort ist, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Keine Gegenmaßnahmen, gar nichts. Völlig unvorstellbar, völlig paradox. Nicht normal, würden wir sagen. Ich glaube, es gäbe keine Kriege mehr. Und keine Vergeltungsmaßnahmen mehr und keine Strafzölle mehr und gar nichts mehr, wenn wir das leben würden. Und man sich vorstellen, Trump erhöht, jetzt erhöhen wir und dann kommen die Chinesen und das Ganze schaukelt sich hoch, bis alles an die Wand gefahren wird. Das ist das Normale. Vor 3 Wochen bin ich ins Kloster gefahren, das ist eine Auswirkung von dem ins Kleine, ins ganz Glitzekleine, und dort beginnt es ja. Ich bin ins Kloster gefahren und ich habe meine Reisetasche gepackt, meine Frau legt mir noch eine Cola oben drauf, damit ich für unterwegs was habe, um nicht einzuschlafen. Über mein Kissen, ich habe so ein flaches Kissen, das brauche ich unbedingt in meinem Alter, sonst kann ich nicht schlafen. Habe das flache Kissen, sie legt die Colaflasche oben drauf und ich komme wieder und die Cola ist ausgelaufen. Auf das Kissen. Ich kann das Kissen nicht mitnehmen. Wie soll ich schlafen? Die Kleider, die voll Cola waren, kann man austauschen. Aber das Kissen doch nicht, das Kissen. Und in mir steigt so ein gewisser Pegel. Keine Vergeltungsmaßnahmen, Thomas. Du wirst doch nicht unversöhnt ins Kloster fahren und mich hören wollen. Das funktioniert nicht. Ich sage, stimmt, Herr. Ich muss nur ans Kreuz denken. Keine Gegenmaßnahmen, gar nichts. Aber es war schon sowas da. Und wir reden miteinander. Ich habe mich sehr beherrscht, freundlich zu bleiben. Hat alles geklappt soweit. Und dann stellen wir fest, dass ich die Colaflasche in den Kühlschrank gestellt habe und den Deckel nicht richtig drauf gemacht habe. Jetzt bin am Ende ich schuld. Jetzt könnte meine Frau sagen, du bist doch schuld. Und wir hätten einen Krieg und ich würde ins Kloster fahren und 10 Stunden Fahrt kämpfen, um irgendwie mit meiner Frau innerlich klarzukommen. Und da ist diese Geschichte wie Balsam, keine Gegenmaßnahmen. Es ist Unrecht, Jesus sagt, Vater, vergib ihnen. Denn das, was sie tun, ist Unrecht. Vergib ihnen. Denn die haben keine Ahnung, was sie tun. Und manche Konflikte, die ich erlebe und erlebt habe, waren von demselben Muster. Man erlebt etwas, und man haut den anderen in die Pfanne und er hat keine Ahnung, was er eigentlich getan hat. Das Kreuz wird zum Ende aller Vergeltungsmaßnahmen. Unfassbar. Nur so wäre Friede möglich. Nur so, im Kleinen und Großen, wenn wir aufhören zu vergelten, Vergebung statt Vergeltung. Es heißt nicht, die Dinge gut reden. Marlene und ich, wir haben uns unterhalten über den Angriff oder den Atombombenabwurf und manche sagen, hallo, die Japaner sind so verbohrt und verbissen, es hat so einen Schlag gebraucht, sonst wären die nie, nie, nie zur Einsicht gekommen. Mag was dran sein, aber hier am Kreuz das Ende aller Vergeltungsmaßnahmen. Gott liebt einfach weiter. Am Kreuz wird das Heil gezeigt, bezeugt, erklärt. Das Heilsentscheidende liegt im Wesen Gottes und wird am Kreuz aller Welt vor Augen geführt. Die Frage, ob das Kreuz konstituierend oder konstatierend ist, das heißt, war durch den Kreuzestod Jesu, er konstituierend, war der nötig, dass Gott vergeben kann? Oder zeigt, konstatierend, zeigt das Kreuz, wie Gott vergibt? Gott will, und das ist das, wer die Bibel aufmerksam liest, Gott will eigentlich keine Opfer. Er braucht sie nicht, er will Liebe. Er braucht sie nicht. Hat er das gebraucht oder nicht, ist eine Frage. Die Auswirkung ist ein großer Unterschied. Wenn ich Gott sage, Gott hat Opfer nicht nötig, er liebt. Und er hat schon im Alten Testament vergeben. Er hat schon immer vergeben. Und jetzt geht er einen Weg, um uns zu beweisen und zu zeigen, wie man vergibt, indem man alles gibt, was man hat. Das Liebste, den Sohn, in Anführungszeichen, alles, sich selber. So funktioniert Vergebung und Versöhnung. Anders geht sie nicht. Schaut sie bei mir ab. Das ist ein anderer Ansatz, wenn ich sage, dieser strenge Gott, dieser besessene Rachegott, dessen Rache muss erst befriedigt werden. Wäre das Vergebung, wenn erst bezahlt werden muss, dass er überhaupt vergeben kann? Oder sagt er, Ihr müsst gar nichts bezahlen, aber ich zeige euch, zu was ich bereit bin, damit ihr Vergebung und Versöhnung versteht. Und dann passt das wieder mit der Liebe zusammen. Es hat alles seine Berechtigung. Ich will es nur mal aufzeigen, dass man an dem Punkt auch anders denken kann. An keinem anderen Ort wird das Wesen Gottes so sichtbar wie am Kreuz. An keinem anderen Ort. Die Kreuzesliebe Gottes ist die göttliche Liebe in Bestform, in Reinstform. Wenn wir wissen wollen, wie Gott liebt, sehen wir das am Kreuz. Indem er sich hingibt. Indem Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und indem er sich hingibt. Und wenn das in uns zu leben beginnt, ändert sich unser Leben. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir von dieser Liebe dermaßen ergriffen sind, dass wir nicht mehr anders können. Sie ist unüberwindbar, bedingungslos und kräftiger als jede Macht des Bösen. Sein Versöhnungswille ist unbesiegbar. Und das Kreuz befähigt uns, dass wir diesem Gott vertrauen können. Dieser Gott ist vertrauenswürdig, denn er gibt alles. Und ihm können wir vertrauen, dass er es absolut gut mit uns meint. Jemand, der sich so verschenkt und alle Macht hat und sich verschenkt, um Liebe zu beweisen, der ist in meinen Augen völlig vertrauenswürdig. Mehr geht nicht mehr. Wenn wir aber sagen, Gott hat das nur getan, um seine Rachegelüste zu stillen, dann haben wir einen Gott, der aufrechnet und ist es dann Vergebung, wenn vorher bezahlt werden muss? Ist es dann Gnade, wenn er erst gnädig gestimmt werden muss? Ich bete immer wieder für Situationen und wenn ich dann bete und sage, Herr, bitte sei barmherzig, ist es wie wenn Gott sagt, Thomas, hast du es immer noch nicht begriffen? Ich bin barmherzig. Zweiten Buch Mose, Barmherzigkeit ist mein Name. Ich bin barmherzig. Du kannst höchstens beten, dass derjenige offen wird für meine Barmherzigkeit, aber ich bin barmherzig und ich vergebe. Das ist klar. Deshalb auch die Schlussfolgerung, gibt es auch nur einen Grund, weshalb wir diesem Gott nicht vertrauen sollten? Gibt es irgendeinen Grund, weshalb ich diesem Gott nicht vertrauen sollte? Gibt es einen Grund, der so handelt, sich so verschenkt, der alles gibt? Gibt es einen Grund, weshalb ich diesem Gott nicht vertrauen sollte? Und die Konsequenz wäre, so wie es Paulus im Epheserbrief formuliert, werdet also Nachahmer Gottes. Macht es ihm nach. Seid versöhnte Versöhner. Vergebt. Durchbrecht die Spirale der Vergeltung. Durchbrecht die Spirale der Rache. Verzichtet darauf. Geht einen anderen Weg und ihr werdet sehen, wie wir es am Sonntag sehen, ich bin bei euch. Es kann 2, 3 Tage Dunkelheit sein, aber ich bin bei euch. Wir können nicht einfach das Lied singen, Gott ist mit uns und er sorgt und kümmert sich um uns. Er wird sagen, ich bin sowas von verrückt mit euch, wenn ihr meine Nachahmer werdet. Denn nur so wird es besser auf dieser Welt. Ein radikales Füreinander lebt. Rebellion der Liebe lebt. Wenn ihr das lebt, von mir inspiriert, dann wird es besser in dieser Welt und ich bin volle Kanne, volles Programm mit allem bei euch, so wie ich bei Jesus war und ihn sogar von den Toten auferweckt habe. So wird es sein. Werdet also Nachahmer Gottes, weil ihr ja seine von ihm geliebten Kinder seid. Führt euer Leben als Ausdruck dieser Liebe. Das ist das, wozu uns Paulus einlädt. Und er sagt, weil du so geliebt bist, Samuel, leb konsequent mit diesem Gott. gut für dich und für die Menschen um dich herum. Das ist gut für deine Arbeitskollegen, das ist gut für die ganze Welt. Und wenn wir so vom Kreuz inspiriert sind, was ich heute Abend versucht habe zu sagen, wenn wir so inspiriert sind, dann wird es kraftvoll, unser Leben. Und dann zieht Friede ein und Versöhnung. Und natürlich auch Streit, denn manche wollen nicht mit. Ich fasse ganz einfach zusammen. Die Atombombe wurde von ganz normalen Menschen gebaut und von ganz normalen Menschen abgeworfen, mit verheerenden Folgen. Die Japaner haben Rache geschworen, bis zum letzten Blutstropfen. Dann kam ja die nächste Bombe auf Nagasaki und so weiter. Jesus wurde von ganz normalen Menschen verurteilt, hingerichtet, ans Kreuz genagelt. Von ganz normalen Menschen. Und wenn wir in die Geschichte eintauchen, dürfen wir uns fragen, wo gehen wir als Christen Wege, die eigentlich tabu für uns sind, weil wir mit dem Mainstream einfach mitgehen. Das ist mal unser Part. Und das andere ist die Reaktion Gottes auf diese himmelschreiende Ungerechtigkeit. Keine Vergeltungsmaßnahmen, keine Rache. Gott vergibt durch Jesus. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein Kontrastprogramm zum Programm dieser Welt, wie sie funktioniert, wie es kontrastreicher nicht sein könnte. Und dass man sagt, du spinnst doch, wenn du dich nicht rächst und wenn du nicht auf Vergeltung aus bist. Das ist klar, weil das ist nicht normal. Es wird Zeit, dass wir Christen die Welt wieder auf die Füße stellen. Nicht auf den Kopf. Die ist schon auf dem Kopf. Die muss wieder auf die Füße gestellt werden. Und in dem Sinn, motiviert von dem, weil dieser Gott so ist und weil er unbeschreiblich, unbändig liebt, dass wir es nicht mal ansatzweise begreifen können. Deshalb will ich mit diesem Gott leben. Und lieben, so gut ich kann. Ich bin nicht Jesus, deshalb will ich es tun. Führt euer Leben als Ausdruck der Liebe Gottes. Das sagt uns Karfreitag. Und dem untergeordnet können die unterschiedlichen Sichtweisen sein, aber ich habe den Eindruck, das wäre die Hauptlinie von Karfreitag, die uns ergreifen soll, so wie wir es in den Evangelien lesen. Amen. Amen dazu. Amen. Ich bete und dann darfst du den weitermachen. Ihr dürft aufstehen, wie ihr wollt. Lieber Vater, ich danke dir für diese unbändige Liebe, die am Kreuz zum Ausdruck kommt. Ganz offen gesagt, Vater, fehlen mir die Worte. Und ich habe den Wunsch, dass du unser Herz berührst, dass wir diese Liebe beginnen mehr und mehr zu verkörpern, eine positive Rebellion in dieser Welt sein werden. Ein radikales Füreinanderleben für dich und für diese Welt. Und dann, Vater, lass uns dein mit uns gehen, erleben, so wie es Jesus am dritten Tag erlebt hat. Danke, dass du unbeschreiblich gut bist und gieße aus diesen Segen auf uns. Amen.